Psalm 109
ist ein interessanter Psalm, wieder eine von diesen Rache-Psalmen, könnten wir sagen. Gebet um Vergeltung. Den Chorleiter von David, ein Psalm. Gott meines Lobes, schweige nicht. Du bist der Gott, den ich lobe, den ich preise, den ich anbete. Also schweige nicht. Fall dich nicht still in meinen Umständen. Und im Vers 2 sehen wir diese Umstände, denn den Mund des Gottlosen und den Mund des Betruges haben sie gegen mich geöffnet, mit Lügenzungen haben sie zu mir geredet, mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben und ohne Grund gegen mich gestritten. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Also, verletzt worden von anderen Menschen, enttäuscht worden, ungerecht behandelt worden, wurde betrogen, Leute haben ihn verleumdet, über ihn gelogen. Und diese Worte des Hasses, die ihm da entgegengeworfen wurden, und ohne Grund haben sie gegen mich gestritten. Und er sagt dann weiter, für meine Liebe feindeten sie mich an, ich aber bin stets im Gebet. Sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe. Ich habe versucht, das Richtige zu tun, ich habe versucht, zu lieben. Und es kommt anders zurück. Nicht wie ich in den Wald reinrufe, kommt es zurück, sondern ich versuche zu lieben, ich versuche zu geben und ich werde dafür gehasst und verleumdet und wird schlecht über mich gesprochen. Vielleicht kennt ihr das in eurem Leben. Es wird halt immer das zurückbekommen. Wir versuchen, Gottes Willen zu tun, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, und manchmal sind gerade die, die wir lieben und denen wir versuchen, Gutes zu tun und die wir versuchen, für Jesus zu erreichen oder denen wir versuchen zu dienen, die schätzen das gar nicht. Ihr Eltern kennt das mit euren Kindern. Wie viel investiert man oft und wird nicht immer geschätzt. Manchmal ja, und da freut man sich drüber, aber nicht immer. Manchmal kommt die motzige Antwort oder es wird selbstverständlich genommen. Leider Gottes sind wir Menschen so, dass wir Dinge mit der Zeit selbstverständlich nehmen und dann eher das Negative sehen. Und wir wissen nicht genau, wie die Umstände waren. Vielleicht ist es auch ein Psalm, den David geschrieben hat, in dieser Situation, als sein Sohn Absalom gegen ihn rebelliert hat und dann sein engster Berater, seiner engsten Freunde Ahitofel, sich gegen ihn gestellt hat und ihn verleumdet hat. Kann sein, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall so eine Situation, wo er versucht hat, das Beste zu tun, Gutes zu tun, und es wird ihm einfach mit Bösem vergolten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das, was wir tun, nicht für die anderen tun, denen wir dienen, sondern dass wir es wirklich für Gott tun. Kolosserbrief heißt es, alles, was ihr tut, tut es nicht als den Menschen, sondern tut es als dem Herrn. Und er wird euch belohnen dafür. Weil wenn wir anfangen, es für andere zu tun, so dieses weltliche Denken, ich liebe dich, damit du mich liebst, und wenn du mir Gutes tust, dann tue ich dir Gutes. Und wenn wir solche andere Motive haben, ich tue etwas mit der Erwartung, damit ich was zurückbekomme, ja, manchmal ist das so, aber manchmal ist es nicht so. Und wenn es nicht so ist und wir dienen mit der falschen Motivation, dann brennen wir entweder aus oder wir werden verbittert und unversöhnlich, haben diesen Groll in unserem Herzen, der sich da aufbaut. Deswegen ist wichtig, dass wir, was wir tun, für den Herrn tun. Und das ist wirklich das biblische Bild. Kolosser Brief ist der Kontext, die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung, aber genauso in der Familie. Ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Frauen euren Männer als dem Herrn. Denn Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Wir tun das als dem Herrn. Das, was Gott uns sagt, um ihn zu ehren, um ihn Freude zu machen. Und das Nebenprodukt davon ist dann, dass andere gesegnet werden und wir auch beschenkt werden, weil geben ist seliger als nehmen. Aber es ist wichtig, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne es in meinem Leben, dass da unsere Ausrichtung manchmal verschoben werden kann. Wir fangen an zu dienen für den Herrn und dann irgendwann, gerade in Situationen, wo vielleicht die, denen wir dienen, undankbar sind oder manchmal, ne, hier der Hund sozusagen die Hand beißt, die ihn füttert, ne, und du kriegst nicht den Dank und die Anerkennung, sondern im Gegenteil, du wirst kritisiert und verleumdet und die Leute reden schlecht über dich. Und was machst du dann? Dann ist es wichtig, dass wir es für den Herrn getan haben, weil dann können wir das abprallen lassen und sagen, okay, Herr, ich habe es für dich getan. Und dann können wir auch loslassen und werden nicht unversöhnlich. Und hier sehen wir ein gutes Vorbild in David. Für meine Liebe feindeten sie mich an, heißt im Vers 4, ich aber bin stets im Gebet. Das ist eine gute Reaktion. Wenn ihr mal angefeindet werdet oder wenn ihr ungerecht behandelt werdet oder ungerecht verleumdet werdet, obwohl ihr die besten Motive hattet, das Beste tun wollt und es kommt nicht so an, dann geht zum Herrn im Gebet, weil er ist ein Schutz für unser Herz. Im Philipperbrief heißt, bringt eure Anliegen mit Danksagung vor Gott und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Da ist Schutz, da ist Friede in unserer Beziehung mit ihm. Und dann die nächsten Verse sind schwierig. Sehr krass. Und es gibt verschiedene Ansichten. Wir wissen nicht genau, ob David hier weiter betet und sozusagen sagt, so wie der gesät hat, der mir Böses antut, das soll er ernten. Er soll ernten, was er gesät hat. Das ist eine Möglichkeit. Wir wissen zumindest ein Vers in diesen Versen hat eine prophetische Note in sich, spricht über Judas Iskariot. Manche glauben, dass diese ganzen Worte ein Fluch sozusagen über Judas Iskariot sind. Manche denken, dass ein Teil dieser Verse, also bis Vers 15, die Worte der Feinde von David sind und dann ab Vers 16 wieder Davids Worte, weil er hier sagt, weil er nicht daran dachte, Gnade walten zu lassen, sondern den elenden und armen Mann verfolgte. Das hat David nicht getan, zumindest nicht, dass wir wissen. Er war ein Mann nach Gottes Herzen. Manche glauben, dass diese Worte hier von Vers 6 bis Vers 19 ein Zitat ist, nämlich das, was die anderen über David gesagt haben. Also ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall ein interessantes Gebet. Wenn es ein Gebet war, oder vielleicht war es einfach das, was die anderen über David gesagt haben. Bestelle einen Gottlosen über ihn, ein Verkläger, trete zu seiner Rechten. Aus dem Gericht gehe als Schuldiger hervor, sein Gebet werde zur Sünde. Ja, wenn unser Herz nicht richtig ist, dann kann sogar unser Gebet Sünde sein. Ne? Jakobus sagt uns, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr habsüchtig bittet. Ne? Ihr bittet, um es in euren Lüsten zu verschwenden. Selbstsüchtig. wir böse beten. Seine Tage seien wenige, sein Amt empfangen anderer. Das hat der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte zitiert, wo er gesagt hat, okay, Judas ist umgekommen, wie die Schrift gesagt hat, aber hier ist auch prophezeit, sein Amt soll ein anderer empfangen, und deswegen lasst uns einen 10. Apostel wählen, der von Anfang an mit uns war. Und sie haben dann den Matthias gewählt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich geistgeleitet war. Vielleicht war Paulus Gottes Wahl. Aber auf jeden Fall, Petrus, der inspiriert war vom Heiligen Geist, hat erkannt, dass dieser Vers hier prophetisch über Judas spricht. Vers 9, seine Kinder seien Waisen und seine Frau eine Witwe. Im Fall von Judas war das Realität. Herumirren, ja, herumirren sollen seine Kinder und betteln, Überreste suchen aus den Trümmern. Der Wucherer umgarne alles, was er hat. Fremde mögen seinen Erwerb rauben. Er soll niemanden haben, der ihm Gnade bewahrt, und keiner sei seinen Waisen gnädig. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, im folgenden Geschlecht soll ihr Name erlöschen. Die Ungerechtigkeit seiner Väter werde gedacht vor dem Herrn, und nicht werde ausgelöscht die Sünde seiner Mutter. Jetzt geht er sogar gegen die Mama. Also ganz schön harte Worte, krasse Worte. Sie seien dem Herrn stets gegenwärtig, er rotte ihr Gedächtnis aus von der Erde. Also, dem soll zurückfallen, wie er mir gedacht hat. Und ihr wisst, Nachkommen war ganz wichtig in Israel, den Namen am Leben zu erhalten, das Erbteil zu erhalten. Und hier, wenn die Nachkommen ausgerottet werden oder keine Nachkommen da sind, das war ein Fluch. Schwierige Verse. Was wichtig ist, wenn es ein Gebet von David war, ist, dass er es nicht in seine eigene Hand genommen hat. Der hat nicht mal gegen seinen rebellischen Sohn Absalom die Hand erhoben, sondern sogar dieser Feind von ihm, dieser Nachkomme Sauls, der ihn verflucht hat und mit Steinen und Dreck beworfen hat, während er aus Jerusalem geflüchtet ist. Und seine Leute haben gesagt, hey, lass mich dir den Kopf kürzer machen. Und David hat gesagt, nee, vielleicht hat der Herr das gesagt. David hat es nicht in seine eigene Hand genommen. Also wir sehen solche Gebete in der Bibel, wo er sagt, Gott schaffe mir Rache, Gott vergilt. Von Paulus sehen wir auch was Ähnliches, wo er sagt, Alexander, der Silberschmied, glaube ich, ist mir sehr widerstanden oder hat Gottes Werk widerstanden. Der Herr vergelte ihm nach seinem Tun. Er lässt es in den Händen des Herrn. Also selbst wenn das hier ein Gebet von David ist und nicht einfach ein Zitat von den anderen, die böse über ihn geredet haben, selbst dann müssen wir sehen, dass er es nicht selbst in die Hand genommen hat und hier alle die Nachkommen umgebracht hat von denen, sondern dass es einfach Gott im Gebet hingelegt hat und ihm sein Herz ausgeschüttet hat. Und das dürfen wir. Wir dürfen vor Gott wirklich ehrlich sein. Das ist eines, was wir in den Psalmen lernen. Wir müssen Gott nichts vormachen. Wir dürfen so zu ihm kommen, wie es uns geht, und ja, auch das aussprechen vor ihm. Und das Schöne ist, während wir zu ihm gehen im Gebet, verändert er meistens unser Herz und spricht uns und überführt uns, wo wir schlechte Einstellung haben und wo wir verbittert werden. Schwierige Verse, wer weiß, wenn es hier wirklich über Judas spricht, das Ganze ist furchtbar, ne? Diese Ernte von dem, was er gesät hat. In der Bibel wird uns gesagt, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Judas war einer, der dem Teufel nicht widerstanden hat. Der Teufel fuhr in ihn hinein sogar. Wir wissen nicht genau, was Judas gewurmt hat. Offensichtlich war enttäuscht von Jesus, dass er nicht dieser herrschende, unterwerfende Messias war, der gekommen ist, um ihn groß zu machen und reich zu machen. hatte wohl andere Pläne, aber an irgendeinem Punkt ist er verbittert geworden gegen Jesus und hatte diesen Groll und hat sich entschieden, sich gegen ihn zu stellen. Zu sagen, okay, wenn du mir nicht das bringst, was ich will, dann mache ich dich wenigstens zu Geld, dass ich irgendwas davon habe. Geldsucht, Geldliebe ist die Wurzel von viel Übel. Das heißt im Timotheusbrief. Und wir werden gewarnt, dass wir nicht zulassen, dass eine Wurzel der Bitterkeit in unserem Herzen aufsprost. Das kann schlimme Konsequenzen haben. Sondern wir sollen dem Teufel widerstehen. Wir müssen nicht mit ihm rumkommandieren, wir müssen nicht rumschreien und was weiß ich, irgendwas machen, sondern einfach widerstehen. Judas sagt, der Herr soll mit dir umgehen. Das hat Mose gesagt. Er widersteht und er wird von euch fliehen. Vers 16. Wahrscheinlich sind das jetzt wieder Worte von David, weil er nicht daran dachte, Gnade walten zu lassen, sondern den elenden und armen Mann verfolgte, den, der verzagten Herzens war, um ihn zu töten. Das sind wahrscheinlich wieder Verse hier, die über die Feinde Davids sprechen. Und er liebte den Fluch, so komme er auf ihn, und er hatte kein Gefallen an Segen, so sei er fern von ihm. Er zog den Fluch an wie ein Kleid, so dringe er wie Wasser in sein Inneres und wie Öl seine Gebeine. Er zog den Fluch an wie sein Kleid. Lohn der Sünde ist der Tod. Ist nicht so sehr, dass wir irgendwo verflucht werden, sondern wir ziehen oft den Fluch selber an. Diese Konsequenz, die in der Sünde ist. Sünde bringt immer Zerstörung in unsere Herzen, in unsere Beziehungen, zwischenmenschlich, in die Beziehung mit Gott. Wenn wir ans Alte Testament denken, Gott hat ihnen den Fluch und den Segen vorgelegt, wenn sie Gott anbeten und ihn ehren und ihm treu sind, dann wirklich materiell, irdisch auch Segen, und wenn sie ihm untreu sind, dann Fluch und sie werden rausgeschmissen aus dem Land und all diese schlimmen Dinge kommen über sie. Also David sagt, lass sie ernten, was sie gesät haben. Er sei ihm wie ein Gewand, in das er sich hüllt, wie ein Gürtel, womit er sich stets gürtet. Das sei die Strafe meiner Widersacher von Seiten des Herrn und derer, die Böses reden gegen meine Seele. Seht ihr, er lässt wieder in der Hand des Herrn. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und im Neuen Testament, Römerbrief, wird uns gesagt, wir dürfen wirklich die Rache in der Hand des Herrn lassen. Was wir tun sollen, wenn einer uns Böses tut. Jesus sagt, segnet die, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch verfolgen, betet für sie. Im Römerbrief heißt es, sammelt, ja, tut Gutes, liebt sie, sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt, wenn er das tut. Und sonst können wir die Rache dem Herrn überlassen. Kann unser Herz weich bleiben, können wir rumdrehen. Gott ist gerecht, Gott wird am Ende gerecht richten. Und jeder wird das bekommen, was er verdient. Außer die, die sich Jesus anvertraut haben, die bekommen das, was sie nicht verdient haben. Und das ist Gnade, unverdiente Gunst. Wir werden beschenkt mit seinem ewigen Leben und mit seinen Segnungen. Vers 21, du aber, Herr, handle an mir um deines Namens willen, denn gut ist deine Gnade, errette mich. Also im Gegensatz zu diesen bösen Feinden, wendet er sich an den Herrn und wirklich nimmt Zuflucht in der Güte Gottes. Das dürfen auch wir tun. Menschen sind oft böse, wir tun oft Dinge, die nicht richtig sind, die uns später mal leid tun und nur sagen, ach, hätte ich mich wieder hinreißen lassen, bin wieder zornig geworden und habe Dinge gesagt und getan, die ich eigentlich nicht wollte, habe andere verletzt. Das sind wir Menschen, aber der Herr ist gut. Und so du aber, Herr, handle an mir um deines Namens willen, deinem Charakter gemäß, denn gut ist deine Gnade. Dürfen uns bei ihm bergen, errette du mich. Denn ich bin elend und arm und mein Herz ist verwundet in meinem Innern. Ja, Worte können oft mehr wehtun als Schwerter. Verletzt in seinem Innern, was macht er? Er geht zu Gott damit. Er ist unser Heiland. Ich glaube, Jesus ist der Einzige, der unsere Herzen wirklich heilen kann. Wie ein Schatten, wenn er sich streckt, gehe ich dahin. Also hier, bin fast am Ende, sagt er. Werde abgeschüttelt wie eine Heuschrecke. Starke Wortbilder hier. Meine Knie wanken vom Fasten. Mein Fleisch ist abgemagert, ohne Fett. Können vielleicht sogar sagen, psychosomatische Erscheinungen hier. Verletzt in seinem Herzen und er isst nicht genug, er fastet, er ist abgemagert. Ich bin ihnen zum Hohn geworden. Wenn sie mich sehen, schütteln sie ihren Kopf. Hilf mir, Herr, mein Gott, rette mich nach deiner Gnade. Wendet sich an Gott, hilf mir, rette mich. So interessant, es ist auch so menschlich hier, ne? Wir bitten um Gottes Gnade. Gott, hilf mir, rette mich, sei mir gnädig, gib mir Güte, gib mir Gutes. Aber hier meinen Feinden, hier vernichte sie, tu ihnen Böses, lass ihnen das auf sie zurückfallen. Was sie gesät haben, das sollen sie ernten. Hilf mir, mein Gott, rette mich nach deiner Gnade. Lass sie erkennen, dass dies deine Hand ist, dass du, Herr, es getan hast. Gott, dass du mit mir bist. Lass es in Gottes Hand. Sie mögen fluchen, du aber segne. Stehen sie auf, so lass sie beschämt werden und deinen Knecht sich freuen. Also du segne mich, selbst wenn die anderen mich verfluchen. Und das ist eigentlich wunderschön im Alten Testament. Ich glaube, Ezekiel heißt es schon, ne? Wenn Menschen dich fluchen und es gibt keinen Grund dazu, dann wird es sich nicht treffen. Ja, manche Christen haben so viel Angst vor irgendwelchen Flüchen und machen ein Riesending drüber und die Flüche, die von Generationen weitergegeben werden und lauter solche Dinge. Ezekiel sagt uns ganz klar, dass Gott nicht die Sünden der Väter an den Kindern richten wird und nicht die Sünden der Kinder an den Väter richten wird, sondern der sündigt, den wird Gott verantwortlich halten und niemand anderen. Und wenn dich wer flucht und es ist ungerechtfertigt, dann wird es dich auch nicht treffen. Gott ist unser Schutz. Wir müssen uns da nicht verrückt machen und wirklich unsere geistliche Energie mit solchen Dummheiten verschwenden. Ich weiß nicht, wie die Leute auf solche komische Lehren kommen. Ich sehe in der Bibel keine Grundlage dafür. Und es ist eigentlich wunderschön, wir sind geschützt in Jesus. Ich weiß, in Jesus, er hat den Fluch für mich getragen. Verflucht ist der, der am Kreuz hängt, der am Holz hängt, heißt in der Bibel. Jesus hat allen Fluch für mich getragen. Und so darf ich Gnade von ihm erwarten und Segen von ihm erwarten. Nicht, weil ich verdient habe, sondern weil er für mich verdient hat. Diese unverdiente Gunst, seine Gnade. Und diese Gnade ist unser Schutz. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Lasst euch nicht verrückt machen von irgend solchen komischen Lehren, mit denen manche Leute hier herumschwirren. Ich glaube, Derek Prince hat es in Europa populär gemacht, diese Lehre. Bin mir nicht sicher, aber er war auf jeden Fall einer, der das vertreten hat und aus irgendwelchen obskuren Versen da ganze Lehren baut. Sie mögen fluchen, du aber segne. Stehen sie auf, so lass sie beschämt werden und deinen Knecht sich freuen. Kleiden mögen sich meine Widersacher mit Schande und in ihre Schmach sich hüllen wie in einen Mantel. Also sie sollen beschämt werden. wie Böses tun, die gegen den Herrn sind. Ich will den Herrn sehr preisen mit meinem Mund und inmitten vieler werde ich ihn loben. Das will ich tun. Ich will den Herrn preisen. Und inmitten vieler will ich ihn loben. Es ist wichtig auch, dass wir Gott loben, nicht nur allein in unserem stillen Kämmerchen, sondern wirklich preise vieler. Inmitten vieler werde ich ihn loben. Und so lobe den Herrn. Manche haben es irgendwie schwer, irgendwo in der Gemeinde, wenn wir zusammen loben oder preisen, mitzusingen oder mitzubeten. Lasst euch das eine Ermutigung sein. Und das Schöne ist, wenn ihr nicht gut singen könnt, der Herr kann es umwandeln. Für ihn ist es ein Wohlklang. Und du kannst zumindest leise mitsingen. Aber mitloben, Gott loben, Gott die Ehre geben, auch in der Versammlung. Lass uns dazu ermutigen. Und inmitten vieler werde ich ihn loben, denn er steht zur Rechten des Armen, um ihn von denen zu retten, die seine Seele richten. Gott steht immer den Armen und vor allem den Armen im Geiste auch bei, aber es ist immer auf der Seite derer, die ungerecht behandelt werden und die Armen, die Waisen, die Witwen sehen wir durch das ganze Alte Testament, dass sie ihm besonders am Herzen liegen. Also was lernen wir aus dem Psalm, wenn wir ungerecht angeklagt oder verfolgt oder verleumdet werden? Lass uns zum Herrn laufen im Gebet. Lass es uns in seiner Hand lassen. Lass ihn den Kampf für uns kämpfen. Aber wenn wir uns immer verteidigen würden und würden so viel Zeit verschwenden, würden nimmer wirklich zu dem kommen, wozu Gott uns wirklich berufen hat. Und manchmal werden wir verleumdet, manchmal sogar in der Zeitung oder so, ne, wo Leute irgendwelche Dinge schreiben und manchmal ist dann die Versuchung da, ich muss mich verteidigen und ich muss alles klarstellen und richtig stellen. Und ich mag das, was Nehemia gesagt hat, als seine Feinde ihn verleumdet haben und angegriffen haben und dann gesagt haben, hey, komm, lass uns treffen, damit wir das. Und er sagt, hey, ich arbeite an einem großen Werk. Hat sich nicht ablenken lassen von dem, wozu der Herr ihn berufen hat. Und manchmal kann es echt eine Ablenkung sein, so in diesen defensiven Modus da rein zu geraten und sagen, ich muss mich verteidigen und alles richtig stellen und alles klarstellen und vielleicht sogar vor Gericht ziehen und was weiß ich was. Lass es in der Hand des Herrn. Er ist der beste Richter. Sein ist die Rache. Er kümmert sich darum. Lass dich nicht ablenken, wozu der Herr dich berufen hat. Ich will den Herrn preisen mit meinem Mund. Ich will für ihn leben. Ich will das tun, was er mir sagt. Psalm 110. Psalm 110, einer der meistzitierten, wenn nicht der meistzitierte Psalm im Neuen Testament. Von David ein Psalm, Spruch des Herrn für meinen Herrn, also Spruch des Herrn, groß geschrieben, Spruch Jahwes für meinen Herrn, Adonai, Herr, klein geschrieben. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Das ist eine Unterhaltung hier zwischen Gott, dem Vater, Jahwe und dem Sohn, dem Herrn. Jesus zitiert es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22. Da ist es, als die Pharisäer versammelt waren, Vers 41, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus, von dem Messias? Wessen Sohn ist er? Wessen Nachkomme ist er, der Messias, der verheißene Retter? Sie sagten zu ihm, Davids. Und das stimmt, der Messias ist ein Nachkomme Davids. Deswegen wird auch Sohn Davids genannt und Jesus hat sich selbst so bezeichnet. Aber dann sagt Jesus zu ihnen im Vers 43, er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist das ein Sohn? Niemals hat Vater sein Sohn oder der Urvater seine Nachkommen Herr genannt. Niemals. Das heißt, niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Der Messias, Jesus, er ist der Sohn Davids und ist auch der Herr Davids. Jesus, der Messias, war Mensch, der Sohn Davids, aber er ist und er war auch immer Gott, der Herr Davids. Zu dem Gott, der Vater, spricht, setze dich zu meiner Rechten. Ich werde deine Füße, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Also Sohn Gottes, der dieselbe Natur mit dem Vater teilt. Auch die Autorität, die Herrschaft mit dem Vater teilt. Das ist hier gemeint. Feinde zum Schemel deiner Füße machen. Das war ein Bild von Unterwerfung, von Sieg. Lesen das im Buch Josua, dass sie manche dieser besiegten Könige, dass sie wirklich ihre Füße auf den Nacken von denen gestellt haben. Eine Siegesprose ist das. Jesus war Mensch und Jesus war Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, heißt in Johannes Evangelium Kapitel 1, ganz am Anfang Vers 1. Und dann heißt es, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Also Jesus ist Gott und er wurde Mensch. Im Hebräerbrief Kapitel 1 haben wir auch was Ähnliches gesehen. Da spricht Gott, der Vater, zu Gott, dem Sohn, dein Thron, o Gott, ist in alle Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Und dann in Vers 13, Hebräer 1, wird es wieder zitiert. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Also ganz klar in der Bibel, dass Jesus Gott ist. Vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und Jesus selbst hat es den Pharisäern gezeigt und sie konnten ihm nichts mehr antworten. Er ist ein Sohn Davids und er ist der Herr Davids. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Also Jesus, der Herrschende, Retter auch. Wir sehen beides im Alten Testament. Wir sehen den leidenden Messias, Psalm 22, Jesaja 53 und wir sehen den herrschenden Messias. Jesus ist beides. Er hat gelitten für unsere Sünden, er hat uns erlöst von unseren Sünden, aber er ist auch gekommen, um sein Reich aufzurichten und um zu herrschen. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Also sein Volk ist willig. Willige Nachfolger. Das ist, was Paulus immer sagt, wenn er sagt, ich bin ein Knecht Christi. Verwendet er dieses Wort im Griechischen, was für einen Sklaven aus freiem Willen steht. Im Alten Testament gab es diese Möglichkeit, wenn ein Israelit sich als Sklave verkauft hatte, weil er jemandem was geschuldet hat und es nicht zurückzahlen konnte, dann hat er sozusagen abgearbeitet, 7 Jahre lang und dann konnten sie normal frei ausgehen. Aber wenn sein Herrn lieb gewonnen hat und gesagt hat, mir geht es eigentlich besser als ein Sklave, als alleine, dann konnte ein Sklave aus freiem Willen auf Lebenszeit sein. Dieses Wort doulos im Griechischen. Und das ist, was wir sehen. Das ist, was Paulus sich bezeichnet hat. Gott zwingt uns nicht in seine Nachfolge, ihm zu dienen, sondern wir tun es aus freiem Willen. Und das ist viel schöner und viel besser, oder? Genau, Geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Aha, jetzt sehen wir in diesem messianischen Psalm, der Messias soll ein Herrscher sein, ein König sein. Aber wir sehen auch, der Messias soll ein Priester sein. Diese Ämter, die im Alten Testament immer getrennt waren. König konnte kein Priester sein und dann gab es noch das Amt des Propheten. Leviten waren die Priester oder besondere Familie, genauer gesagt, die Nachkommen Aarons, der ein Levit war, waren Priester. Und die Priester und die Leviten haben am Heiligtum gedient. Und dann gab es den König, David, Davids Linie, die Könige Judas. Wie der Name schon sagt, waren Nachkommen von Juda, aus dem Stamm Juda. Und Jesus war aus dem Stamm Juda, sowohl mütterlicherseits als auch stiefväterlicherseits, bei den Nachkommen Davids. Josef, die königliche Linie, Maria eine andere Linie, aber war ein Nachkomme Davids aus dem Stamme Juda. Also von daher hatte er eigentlich Anspruch auf den Thron sozusagen, er war in der richtigen Linie, aber nicht für die alttestamentlichen Priester. Und wir haben das durchgenommen erst im Hebräerbrief, Kapitel 7, schon Kapitel 5 angedeutet, aber vor allem im Kapitel 7 spricht der Schreiber des Hebräerbriefs über Melchisedek, diesen mysteriösen Priester im Alten Testament. Und er sagt uns da, dass Jesus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist, nicht Aarons. Und im Hebräerbrief, ihr könnt es nachlesen, ich werde nicht ins Detail gehen, weil wir es erst durchgemacht haben, Vers für Vers. Aber da wird uns aufgezählt, warum Jesus ein besserer Hohepriester ist als die Hohepriester des Alten Testaments. Er kann sich für immer für uns verwenden. Also er tritt für immer für uns ein, weil er nicht stirbt. Er lebt ewig. Die Priester des Alten Testaments sind gestorben und dann musste immer der Sohn den Dienst des Vaters übernehmen. Er hat sich selbst als Opfer dargebracht, ein besseres Opfer. Diese Tieropfer konnten Sünde nur bedecken, nicht wirklich wegnehmen. Aber er hat ein für alle Mal das perfekte Opfer dargebracht, das unsere Schuld wirklich wegnimmt und uns wirklich versöhnen kann mit Gott, dem Vater. Und so in Jesus, in dem Messias, ist beides vereint. Der König, der Priester und noch der Prophet. Jesus ist beides. Also auch dieser Vers zitiert: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, erfüllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Also hier die Herrschaft. Er wird siegreich sein über seine Feinde. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Vielleicht ein Hinweis auf die Menschlichkeit Jesu auch. Psalm 111 und 112 gehören in einem gewissen Sinn zusammen. Das sind beides akrostichische Psalme. Heißt nichts anderes, als dass jeder Vers mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Also ein Lobpreis von A bis Z, würden wir sagen. Haben sie deswegen so gemacht, damit man sich diese Psalmen besser merken kann. Beide Psalmen fangen mit Halleluja an. Preis dem Herrn. Psalm 111, da geht es um Lobpreis auf den Herrn. Gott ist wert, dass wir ihn loben, für das, wer er ist und für das, was er getan hat, für seine Werke. Also das, was er getan hat oder seine Schöpfung. Lobpreis Gottes für seine Werke. Und dann Psalm 112 ist eigentlich ein Lobpreis auf Gott natürlich, aber da wird auch der gelobt, der dem Herrn nachfolgt und der den Herrn fürchtet. Also hier sehen wir Gott und seinen Nachfolger in diesen beiden Psalmen. Halleluja, preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen. Nicht mit geteiltem Herzen, nicht nur so halb Sonntagmorgens eine Stunde und den Rest der Woche höre ich nicht auf ihn und lebe wie die Welt und tue mein eigenes Ding. Ich will ihn preisen mit meinem ganzen Herzen. Im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Hier haben wir wieder Lobpreis. Ich will Gott preisen in Gemeinschaft. Nicht nur ich für mich allein im stillen Kämmerlein, sondern wirklich Lobpreis zusammen. Da ist eine Kraft drin. Auch dieser Zeugnisaspekt, wenn wir miteinander preisen und beten und singen über Gott und wie Gott ist und was Gott für uns getan hat, das ermutigt uns auch einander. Da ist eine Kraft drin. Der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes. Groß sind die Taten des Herrn, zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Gott hat große Taten getan in der Schöpfung. Wir können erforschen, wenn wir Lust an der Schöpfung haben. Ist traurig, wenn wir Naturwissenschaftler haben, die diese wunderbare Schöpfung analysieren, bis in die kleinste Zelle und dieses Wunder sehen. Die kleinste Zelle ist ein Wunder. Ist eine Maschine mit einem Motor und einem Antrieb und Information. Unglaublich, wie Gott uns geschaffen hat, bis ins kleinste Atom eigentlich. Da ist Ordnung drin und Schöpfungsplan bis ins große Weltall. Wunderbar bin ich geschaffen, sagt David im Psalm 139. Mein Herz erkennt es wohl. Wunderbar hast du mich gemacht. Also wir können ihn preisen. Es ist traurig, wenn die dieses Wunder wirklich am nähersten beobachten, nichts sehen. Sind geistig blind. Kann Sinn machen, wirklich, woher dieser Plan kommt und was unser Leben soll, was der Sinn des Lebens ist, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Und eigentlich sind es Blinde, obwohl sie am meisten von diesem Wunder erkennen können. Aber groß sind die Taten des Herrn zu erforschen von allen, die die Lust an ihnen haben. Majestät und Pracht ist sein Tun, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Denkt an die Werke Gottes, nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Geschichte Israels, was er an seinem Volk getan hat, die Wunder, die er getan hat, das Meer, das er geteilt hat, den Jordan, den er aufgehalten hat, wie er ihnen Sieg gegeben hat, wie er sie versorgt hat, Wachteln und Manna in der Wüste. Denkt dran, was Gott an uns und im Leben getan hat, was uns gerettet hat durch Jesus. Jesus, sein Werk am Kreuz, dass wir als erlöste Menschen da sein dürfen, das ist ein Wunder, das ist unglaublich, dass wir aufschauen dürfen zu Gott und sagen dürfen, Papa, unglaublich, Gott hat Großes an uns getan. Befreiung, die Gott bewirkt hat in unserem Leben, wie er uns verändert hat. Es ist wunderbar, wenn wir zurückschauen können. Ich kann sagen, ich bin noch lange nicht das, was ich sein will, aber ich bin Gott sei Dank auch nicht mehr der, der ich mal war. Gott hat mich wirklich verändert. Von einem Zornbinkel, der ich mal war, ja, zu einem Menschen, der zumindest ein Stück weit Frieden hat in seinem Herzen und mit anderen Menschen. Und das ist Lebensqualität und das ist schön. Und das ist gut. Großes hat der Herr getan. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Er ist ewig ein gerechter Gott. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seinen Wundern. Gnädig und barmherzig ist der Herr, also ein Gott, der Wunder tut, und darüber hinaus ist er uns noch wohlgesonnen, barmherzig und gnädig. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Denkt an das Manna in der Wüste zum Beispiel. Denkt an die Versorgung, mit der Gott uns schon versorgt hat. Ich habe so oft erlebt, wie Gott ja, uns Speise gegeben hat oder Geld irgendwo, ein Kuvert im Postkasten, was für das Autoservice bezahlt hat. Und diese Dinge, Gott ist ein Versorger. Wenn wir ihn und sein Reich zuerst suchen, seine Gerechtigkeit, wird er uns alles hinzufügen, was wir brauchen. Er gedenkt in Ewigkeit seines Bundes. Für uns ist das der Neubund, durch das, was Jesus für uns getan hat. Das steht ewig, da haben wir Sicherheit. Die Kraft seiner Taten hat er seinem Volk kundgemacht, ihnen das Erbe der Nationen zu geben. Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind alle seine Gebote. Gott tut immer das Richtige. Deswegen, egal was Gott in meinem Leben tut oder zulässt, Auch wenn ich es nicht verstehen kann, ich darf wissen, dass es das Richtige ist. Und es gibt mir wieder Friede. Und er hat verheißen, dass er alle Dinge zum Guten mitwirken wird im Leben derer, die ihn lieb haben. Alles. Und das bringt wieder unheimlichen Frieden. Weil ich wissen darf, egal was, Gott, du gebrauchst es. Und auf irgendeine Art und Weise, auch wenn ich es nicht wirklich verstehe, ist es richtig und ist es gut und du tust nichts Falsches. Die Geschwister, mit denen du mich zusammengestellt hast, der Arbeitskollege, mit dem ich mich reibe. Es ist nicht umsonst, es ist nicht falsch, Gott, du tust was in meinem Leben, in meinem Herzen dadurch. Die Frau, die du mir geschenkt hast, das ist kein Zufall, Gott. Der Mann, den du mir gegeben hast, du tust ein Werk. Manchmal im Verborgenen, wie im Buch Esther. Was wir nicht sehen, was wir nicht verstehen, aber Gott ist am Wirken und am Ende, wenn wir zurückschauen, können wir sagen, hey, es war gut, es war richtig. Denkt an Josef, er konnte sagen seinen Brüdern, ihr hattet böse Absichten, ihr hattet Schlechtes im Sinn zum Schlechten, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Gott hat es verwendet, um sein Volk zu versorgen. Deswegen können wir ruhen in dem Herrn, egal was in unserem Leben abgeht, können Dinge aus seiner Hand annehmen. Auch schwierige Dinge und sagen, Gott, auch wenn ich es jetzt gerade nicht verstehe, aber ich weiß, ich kann dir vertrauen. Du wirst es zum Guten verwenden und es ist richtig, jetzt gerade für mich. Zuverlässig sind alle seine Gebote. Gott ist so verlässlich. Wenn wir auf sein Wort hören, dann tun wir immer das Richtige. Das, was Gott uns in der Bibel sagt, ist immer richtig. Vor 2000 Jahren, vor 200 Jahren, vor 50 Jahren, heute und in 200 Jahren und in 1000 Jahren ist es immer noch richtig. Wir haben einen Maßstab, wir haben eine Betriebsanleitung, wie wir unser Leben heil und richtig leben können, wie wir richtig miteinander umgehen können, wie wir in Beziehung mit Gott leben können. Sein Wort ist zuverlässig. Festgegründet auf immer und ewig, beständig, ausgeführt in Wahrheit und Geradheit. Gott ist Wahrheit, er tut immer das, was wahr ist und richtig ist. Er betrügt uns nicht irgendwo, er ist nicht irgendwo hinterfotzig, hat irgendwo andere Pläne, versucht uns in irgendwas reinzureiten, uns eine Falle zu stellen. Nee, nee, es ist Wahrheit, es ist Geradheit, Gott hat uns lieb. Und er sagt uns das, was er uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben und da können wir ihm wirklich vertrauen. Auch wenn die ganze Welt anders lebt und wenn die Leute sagen, das macht keinen Sinn und vor 200 Jahren, das ist von gestern, hey, du bist ja von gestern, wo lebst du denn? Wir sind im 21. Jahrhundert, wir leben anders, hey, wir alle leben vor der Ehe zusammen und tun, was wir wollen und hey, jeder Lebensstil, den ich lebe, ist okay und nee, nee, wenn wir uns an das halten, was Gottes Wort uns sagt, dann fahren wir gut, dann fahren wir heil, dann ist es wirklich gut, selbst wenn alle anders leben, als wir leben. Er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig. Ist nicht wunderbar, dass Gott uns Erlösung gesandt hat in Jesus. Einen ewigen Bund, der ein Bund der Gnade ist. Nicht auf dem beruht, was wir tun, wie alle anderen Religionen, du musst dich zu Gott hinarbeiten, sondern auf dem beruht, was Jesus für uns getan hat. Gott wird dich annehmen, Gott wird dir vergeben. Nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Gott wird dich segnen, nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was er getan hat. Weil er deinen Platz am Kreuz angenommen hat. Der deine Schuld bezahlt hat, dich versöhnt hat mit dem Vater dadurch. Und das gilt für dich einfach nur, weil du ihm vertraust, dich eins machst, dich identifizierst mit Jesus. Das ist ein wunderbarer Bund. Das beste Bund, den es gibt. Heilig und furchtbar ist sein Name. Ehrfurcht gebietend. Unser Gott ist Ehrfurcht gebietend. Wir sollten Ehrfurcht vor ihm haben. Ja, er ist liebevoll, er ist barmherzig, er ist gnädig, aber er ist auch Gott. Er ist unser Freund, er ist unser Bruder, als es über Jesus sogar, als unser Vater, wir dürfen Papa sagen zu Gott, dem Vater, Abba, Papa, aber er ist auch heilig und ehrfurchtgebietend und wir sollen immer Ehrfurcht in unserem Herzen haben vor ihm. Er ist der allmächtige, ewige Gott. Er ist heilig, einzigartig, abgesondert, in seiner ganz eigenen Klasse für sich alleine. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Willst du weise werden? Hier ist das Rezept. Ehrfurcht vor Gott. Hören auf sein Wort heißt es vor allem auch. Das ist der Anfang der Weisheit. Du kannst ein Doktor, 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 Doktor sein, Nobelpreis haben und trotzdem geistlich gesprochen und moralisch gesprochen ein völliger Tor sein. Ein völliger Idiot und dein Leben versauen. Und wie viele gibt es, die unheimlich intellektuell und unheimlich gescheit sind und Doktor, Doktor gebildet bis zum Gehtnimmer, aber nicht weise sind, keine Lebensweisheit haben und ihre Ehen gehen kaputt und die Kinder werden Kriminelle und sind völlig außer Kontrolle und sie sind selbstsüchtig und eigentlich einsam in ihrem selbstsüchtigen Gefängnis und habsüchtig und zerstören ihr Leben. Hey, im Psalm 119 heißt es, dein Wort, dein Gesetz ist wertvoller als Gold. Wenn du Gottes Wort hast, wenn du seine Bibel hast und danach lebst, dann bist du reicher als Bill Gates. Heute Abend. Und ich mag, dass es im Psalm 119 auch heißt, weiser als meine Lehrer. Mach mich dein Wort. Das ist Lebensweisheit, praktische Lebensweisheit, wie wir ein heiles, gutes Leben leben können. Und es fängt mit der Furcht des Herrn an, mit Ehrfurcht vor Gott, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm lieben, dass wir ihm vertrauen. Das ist der Weisheit-Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben, sein Ruhm besteht für ewig. Psalm 112, schnell noch, der Mensch, der Gott fürchtet, heißt es, Halleluja, gepriesen sei der Herr, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet. Glücklich, glückselig, glücklich in seiner Seele ist der, der Gott fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Wenn du Freude hast an Gottes Wort, an dem, was er dir sagt, dann bist du ein weiser Mensch. Das ist das äußere Zeichen davon, dass du auch Gott fürchtest, dass du ihm vertraust. Sein Wort wirklich das Beste ist. Dass du ihm gern nachfolgst. Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Also hier, wenn wir Gottes Wort befolgen, Gott wird uns gewissen Machtbereich geben, gewissen Einfluss geben, könnten wir vielleicht sagen. Nicht unbedingt weltlich gesehen, aber einen geistlichen Einfluss. Du wirst Gottes Reich bauen dort, wo du bist. Du wirst mächtig sein im Land. Und Jesus sagt in seinem Reich, wer treu ist über Kleines, den wird er über vieles setzen. Geistlich sitzen wir schon mit Jesus auf seinem Thron im Himmel, dem Thron über die ganze Schöpfung, über das ganze Universum. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden, die, die aufrichtig sind, die ehrlich und aufrichtig mit ihrem Gott leben, wird gesegnet sein. Du bist ein Segen für deine ganze Familie. Im 1. Korinther Kapitel 7 wird gesagt, ungläubiger Mann, der eine gläubige Frau hat, und die Kinder, die sind geheiligt durch die Frau. Da ist ein Segenseinfluss da in dieser Familie. Da ist ein Zeugnis da. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein. Und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Vor allem geistlicher Reichtum auch. Und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Weil das, was Jesus für uns getan hat, das ist unsere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus. Das bleibt ewig bestehen. Das kann uns keiner wegnehmen. Das wird sich nie ändern. Deswegen in Jesus sind wir sicher. In Jesus haben wir absolute Heilsgewissheit. Wenn du in Jesus bist, dann bist du gerettet. Absolut. In Ewigkeit. Gott wird nicht irgendwann mal sagen, ups, ich habe mir es überlegt in 2000 Millionen Jahren. Nee, das, was Jesus getan hat, seine Gerechtigkeit ist für ewig. Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Gottes Barmherzigkeit, die wir erfahren. Seine Gnade, unverdiente Gunst. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leid. Wir werden wie unser Gott, ne? Wenn wir einen gütigen, barmherzigen, gnädigen Gott anbeten, dann werden wir auch zu gütigen, gebenden, gnädigen Menschen. Wenn wir irgendeinen anderen Götzen anbeten, sagen wir Geld, dann werden wir so kalt werden wie eure Münzen und unser Herz so hart wie Stein. Und wir werden selbstsüchtig sein und habsüchtig sein. Du wirst so wie dein Gott. Das ist eine geistliche Tatsache, das ist eine geistliche Realität. Aber ich mag das hier, es heißt in Vers 4 über Gott, er ist gnädig und barmherzig und gerecht und gut steht es um den Mann, der gütig ist, der Gott ähnlich ist und der Leid, der ein Geber ist. Geben ist seliger als nehmen. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht, wird das Richtige tun, gerecht leben auch, Gott ähnlich sein. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Wieder Gott wird ihm Bestand geben in alle Ewigkeit. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Selbst wenn wir schlimme Nachrichten bekommen, wir dürfen wie David hier im Psalm 109 zu Gott flüchten. Und sagen, Gott, du bist gut, du meinst es gut mit mir, du bist auf dem Thron. Es gibt Situationen, wo wir natürlich traurig sind und erschüttert sind und was uns natürlich emotional aufwühlt, das ist normal, das ist menschlich, aber es muss uns nicht aus der Bahn werfen, wie die, die keinen Halt haben, die keinen Sinn in ihrem Leben haben, die Gott nicht haben, die allein auf sich gestellt sind, die keinen Felsen, keinen Halt haben. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht, wir müssen keine Angst haben, wenn Gott mit uns ist. Fest ist sein Herz. Es vertraut auf den Herrn, deswegen ist es fest. Beständig ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Hier wird dasselbe nochmal mit ähnlichen Worten gesagt. Er wird siegreich sein über seine Bedränger. Wieder widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Gott hat uns den Sieg verheißen. Er streut aus, gibt dem Armen. Er ist ein Geber, kein Nehmer. Seine Gerechtigkeit besteht ewig wieder. Sein Horn ragt auf in Ehre. Das heißt, er wird Position wieder. Horn steht für Position, für Einfluss, für Macht. Wir werden mit Christus herrschen. Vers 10 im Kontrast, der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Mit seinen Zähnen wird er knirschen und vergehen. Das Begehren der Gottlosen geht verloren. Wenn du für Gott lebst, wenn du Ehrfurcht vor ihm hast, das ist Weisheit. Dann wirst du Schätze im Himmel sammeln und es wird ewig Bestand haben. Es wird ewig reich sein. Aber die Gottlosen werden es sehen und sie werden sich ärgern. Und sie werden mit den Zähnen knirschen. Jesus hat es gesagt, na, über die Hölle, da wird Zähneknirschen sein und äußerste Finsternis. Und das Begehren der Gottlosen, das, wofür sie gelebt haben, das, was sie so wertgeschätzt haben und wofür sie wirklich ihr Leben, ihre Familien, ihre Beziehungen, ihren Frieden geopfert haben, das wird verloren gehen. Wird alles umsonst sein, wenn sie zurückschauen am Ende ihres Lebens. Trauriger wäre es eigentlich. Aber hier dieser Kontrast zwischen dem, der Gott fürchtet und dem, der Gott nicht fürchtet. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du so viel zu uns sprichst, ja wirklich in jede Situation unseres Lebens. Du hast Rat für uns. Du hast echte, praktische, ewige, heilige, richtige, heile Lebensweisheit für jeden Bereich unseres Lebens. Und ich danke dir für dein gutes Wort. Ich danke dir, dass wir es studieren dürfen. Und ich bitte dich, gib uns die Weisheit, dass wir drauf hören. Und dass wir voll Ehrfurcht vor dir leben. Als Menschen, die dich lieb haben und die dir gefallen wollen. Mit einer ewigen Perspektive. Mit einem ewigen Ziel. Und ich danke dir, dass du mit uns durchs Leben gehst und dass wir nie allein sind. Dass du alles zum Guten verwendest. Es ist wunderbar, mit dir zu leben, Gott. Es ist wunderbar, mit dir zu gehen, Jesus. Du bist das Beste, was uns je passiert ist. Der Beste, den wir uns wünschen können. Ich danke dir dafür. Amen.